7.40 Uhr. Die Hexe hatte inzwischen die Pergamentschlange wieder zusammengerollt. Nun holte der Zauberer eine ganz gleich aussehende Rolle aus dem weiten Ärmel seines Schlafrocks hervor. »Als erstes, Titti«, erklärte er, »müssen wir jetzt die Probe auf Exempel machen, ob die beiden Teile auch wirklich ursprünglich zusammengehören. Du weißt die Formel und was du zu tun hast?« »Alles klar«, antwortete sie. Dann sprachen sie zu zweit. »Durch die Kraft von 66 umgekehrten Pentagrammen zeigen unecht oder echt sich Teile, die vom Ganzen stammen. Formel aus der Zeitennacht, bis du's zeige deine Macht. Unter Blitz und Flammen füge dich zusammen. Achtung, fertig, los!« Im gleichen Augenblick warfen beide ihre Pergamentrollen in die Höhe. Ein ungeheurer, blendender Blitz zuckte, die ganze Luft ringsum funkelte von abertausend Sternchen, als sei eine Feuerwerksrakete explodiert, aber zu hören war diesmal nichts. Die Enden der beiden Teile waren, wie von einer ungeheuren Magnetkraft angezogen, zusammengeschossen und hatten sich miteinander vereint. So vollkommen und ohne Klebestelle, als seien sie nie getrennt gewesen. In großen, langsamen Wellenbewegungen schwebte eine etwa 5 Meter lange Pergamentschlange unter der Decke des Labors dahin und sank nach und nach zu Boden. Zauberer und Hexe nickten sich befriedigt zu. »Und nun«, wandte sich Irrwitzer an die Tiere, »müsst ihr uns für ein kleines Weilchen allein lassen. Wir wollen die Silvesterfeier vorbereiten und dabei können wir euch nicht gebrauchen.« Jakob, noch immer in der heimlichen Absicht zu verhindern, dass der Wunschpunsch rechtzeitig fertig würde, bat und bettelte, dabei bleiben zu dürfen und versprach sich ganz, ganz, ganz ruhig zu halten. Maurizio schloss sich ihm an. »Nichts da, ihr neugierigen Kerlchen«, sagte Tyrannia, »ihr würdet uns nur dauernd mit euren Fragen stören und außerdem soll es doch eine Überraschung für euch werden.« Als alles Zureden nichts half, packte die Hexe schließlich den Raben und der Zauberer den Kater. Sie trugen sie in Mauritius Katzenkammer und setzten sie dort ab. »Ihr könnt ja schon ein bisschen vorausschlafen«, meinte Irrwitzer, »damit ihr nachher bei der Feier nicht müde werdet. Vor allem du, Käterchen.« »Oder ihr könnt inzwischen Volleyball spielen, um euch die Zeit zu vertreiben«, fügte Tyrannia hinzu. »Hauptsache, ihr seid brav und streitet euch nicht wieder. Wenn wir fertig sind, holen wir euch. Und damit ihr nicht schon vorher guckt und uns und euch selbst den ganzen Spaß verderbt«, fuhr Irrwitzer fort, »werden wir euch so lange einsperren.« Er schloss die Tür und drehte von außen den Schlüssel um. Ihre Schritte entfernten sich. 7.45 Uhr. Jakob Krakel flatterte auf die Lehne des alten Plüschsofas, aus dessen Polster einige Sprungfedern herausragten, weil der Kater zu oft seine Krallen daran geschärft hatte. »So«, schnarrte er verbittert, »jetzt sitzen wir da, wir zwei Superspione, und schauen recht treuherzig.« Maurizio war als erstes auf sein luxuriöses Himmelbettchen zugelaufen, hatte dann aber, obwohl er sich so müde und krank fühlte wie nie zuvor, den heldenhaften Entschluss gefasst, nicht hineinzugehen. Die Situation war zu ernst, um an ein Nickerchen zu denken. »Was machen wir denn jetzt?«, fragte er ratlos. »Was machen wir?«, krächzte Jakob. »Einen rührenden Eindruck machen wir, sonst nix, aus und vorbei ist es mit dem Verhindern, ich sag's ja.« »Es wird alles nur immer noch schlimmer und schlimmer. Und das ist wahr, weil sie's nämlich reimt, Das wird ein böses Ende nehmen.
Warum sagst du das denn dauernd? Beschwerte sich Maurizio.
Das ist meine Philosophie, erklärte Jakob. Man muss grundsätzlich immer das Allerärgste annehmen und dann muss man dagegen tun, was man kann.
Und was können wir tun? Fragte Maurizio.
Nix, gab Jakob zu.
Maurizio stand vor dem niedrigen Tischchen, auf dem die süße Sahne und die verschiedenen leckeren Häppchen lockten. Es kostete ihn enorme Überwindung, aber er blieb auch dieser Versuchung gegenüber standhaft, weil er ja nun wusste, welche verhängnisvolle Wirkung dieses Futter auf ihn haben würde. Eine Weile war es still. Nur der Schneesturm pfiff ums Haus.
»Ich sag dir was, Käterchen«,
ließ sich der Rabe schließlich wieder vernehmen.
»Ich hab endgültig genug vom Geheimagentenberuf. Das kann niemand von mir verlangen. Das geht über meine Rabenkraft. Ich bleib nicht mehr dabei. Ich steig aus.«
»Gerade jetzt?« fragte Maurizio. »Aber das kannst du doch nicht machen.«
»Das kann ich schon«, antwortete Jakob. »Ich mag nicht mehr. Ich möchte wieder ein ganz normales Landstreicherleben führen wie früher. Ich wäre jetzt bei meiner Ramona im warmen Nest.«
Maurizio setzte sich und schaute zu ihm hinauf. »Ramona? Warum auf einmal Ramona?«
»Weil sie am weitesten weg ist«, sagte Jakob vergrämt. »Und was wäre mir jetzt am liebsten?«
»Weißt du«, fuhr Maurizio nach einer kleinen Weile fort, »ich würde ja auch viel lieber durch ferne Lande ziehen und mit meinen Liedern alle Herzen erreichen. Aber wenn die beiden Schurken heute Nacht die Welt zugrunde richten mit ihrer Zauberei, was für ein Minnesängerleben gäbe es dann noch, falls es überhaupt noch Leben gibt?«
»Ja und«, krächzte Jakob zornig, »was können wir dran ändern? Ausgerechnet wir zwei lausigen, armseligen Viecher. Warum kümmert sich sonst niemand drum, da droben im Himmel zum Beispiel? Eins möchte ich wirklich mal wissen. Warum haben die Bösen auf der Welt immer so viel Macht und die Guten haben immer nichts, höchstens Reismatismus? Das ist nicht gerecht, Käterchen. Nein, das ist nicht gerecht. Ich hab's satt. Ich trete jetzt einfach in Streik.«
Und er steckte den Kopf unter den Flügel, um nichts mehr zu hören und zu sehen. Diesmal blieb es so lange still, dass er schließlich vorsichtig unter dem Flügel hervorlugte und sagte,
»Du könntest mir wenigstens widersprechen.«
»Ich muss nachdenken«, antwortete Maurizio, »über das, was du vorher gesagt hast. Bei mir ist das nämlich ganz anders. Meine Urgroßmutter Mia, die eine sehr weise alte Katze war, hat immer gesagt, wenn du dich für etwas begeistern kannst, dann tu's. Und wenn du's nicht kannst, dann schlaf. Ich muss mich begeistern können. Deswegen versuche ich immer, mir die beste von allen Möglichkeiten auszumalen und dann dafür zu tun, was möglich ist. Aber ich habe leider nicht so viel Lebenserfahrung und praktischen Verstand wie du. Sonst würde mir jetzt bestimmt doch noch etwas einfallen, was wir tun könnten.« Der Rabe zog den Kopf unter dem Flügel hervor, öffnete den Schnabel und machte ihn wieder zu. Diese unerwartete Anerkennung von Seiten eines berühmten Künstlers aus uraltem Rittergeschlecht machte ihn sprachlos. So etwas war ihm in seinem ganzen windigen Rabenleben noch nicht widerfahren. Er räusperte sich.
»Also«, gackelte er, »eins steht jedenfalls fest. Solange wir hier drin sitzen, geht gar nichts. Wir müssen hier raus. Fragt sich bloß, wie? Die Tür ist zu. Fällt dir was ein?«
»Vielleicht kann ich das Fenster aufkriegen«, schlug Maurizio eifrig vor.
»Versuch's.« »Wozu denn? Wir müssen uns auf den Weg machen. Einen weiten Weg wahrscheinlich.«
»Wohin denn?«
»Hilfe suchen.«
»Hilfe? Meinst du beim Hohen Rat?
Nein, dazu ist es schon zu spät, bis wir dort wären und der was unternehmen könnte, ist Mitternacht schon vorbei, dann hat alles keinen Zweck mehr.
Wer soll uns denn sonst helfen?
Jakob kratzte sich nachdenklich mit der Kralle am Kopf.
Keine Ahnung, jetzt kann uns wahrscheinlich nur noch ein kleines Wunder retten. Vielleicht hat das Schicksal ein Einsehen, obwohl viel Verlass ist da doch meiner Erfahrung nicht drauf. Aber probieren können wir es ja.
Das ist wenig, sagte Maurizio kläglich. Dafür kann ich mich nicht begeistern.
Jakob nickte düster. Hast recht, hier ist es wärmer. Bloß, solange wir hier rumhocken, haben wir erst recht keine Chance.
Maurizio überlegte einen Augenblick, dann öffnete er sich und gab sich einen Ruck, sprang auf das Sims und öffnete mit einiger Anstrengung das Fenster.
Schnee wirbelte herein.
Also los, krächzte der Rabe und flatterte hinaus.
Er wurde sofort von einem Windstoß erfasst und verschwand irgendwo in der Finsternis. Der kleine dicke Kater nahm seinen ganzen Mut zusammen und sprang hinterher. Er fiel ziemlich tief und plumpste in eine Schneewehe, die über ihm zusammenschlug. Nur mit Mühe strampelte er sich heraus.
»Jakob Krakel, wo bist du?« maunzte er ängstlich.
»Hier«,
hörte er die Stimme des Raben in der Nähe. 7:50 Uhr. Bei jeder Art von Zauberei ist es wichtig, dass man nicht nur die richtigen Formeln kennt, das richtige Zubehör beisammen hat und die richtige Handlung im richtigen Augenblick vollzieht, sondern auch, dass man in der richtigen inneren Verfassung ist. Die Stimmung, in der man sich befindet, muss dem Werk entsprechen, das man vorhat. Das ist übrigens bei der bösen Zauberei nicht anders als bei der guten, die es ja natürlich auch gibt, wenngleich heutzutage vermutlich seltener. Um Gutes zu zaubern, muss man sich in eine liebevolle, harmonische Stimmung versetzen und um Böses zu zaubern, in eine hasserfüllte und wüste. Dazu bedarf es in jedem Fall einer gewissen Vorbereitung. Und genau damit waren Zauberer und Hexe inzwischen beschäftigt. Das Labor erstrahlte im kalten Glanz zahlloser elektrischer Scheinwerfer, Lämpchen und Leuchten, die aus allen Ecken zuckten, blitzen und flimmerten. Der Raum war voller Nebelschwaden, denn aus mehreren Räucherbecken quollen dicke, verschiedenfarbige Wolken, die über den Boden krochen und an den Wänden hinaufstiegen, wobei sie allerhand Fratzen und Gesichter bildeten, große und kleine, die sich gleich wieder auflösten, um unverzüglich neue Gestalt anzunehmen. Irrwitzer saß an seiner Hausorgel und schlug mit weit ausholenden Gebärden in die Tasten. Die Pfeifen des Instruments bestanden aus den Knochen totgequälter Tiere. Die kleinsten waren Hühnerbeinchen, die größeren von Robbenhunden und Affen, die größten von Elefanten und Walen. Tante Tyrannia stand neben ihm und blätterte die Noten um. Es klang ziemlich schauerlich, als sie nun gemeinsam den Choral CO2 aus dem Gesangbuch des Datans sangen. Bosheit schlägt die achte Stunde aus des Seelensumpfes Grunde, fluch ich euch Vernunft und Sinn, Wahrheit, Weisheit, fahr dahin. Lüge, stärke meine Worte ausgekocht in der Retorte, zeig sie's, Täuschung wird die Welt, und was wirklich ist, zerfällt. Keine Ordnung sei willfahret, nicht der Geist noch der Natur, denn die Freiheit offenbaret ganz sich in der Willkür nur. Weil wir kein Gewissen kennen, grenzenlos ist unsere Macht. Weil wir alles machen können, wird auch alles nun gemacht. Alle Bande zu zerreißen, schwören wir zu Anbeginn. Unsere Wissenschaft soll heißen, Unsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
und nach jeder Strophe folgte noch der Refrain. Bösen Punsch zu planschen, dann schwarzer Zauber hebe an. Das war alles die sogenannte Einstimmung. Kein Wunder, dass sie dabei die Tiere nicht zeugen lassen sein wollten. Jedenfalls waren Zauberer und Hexe nun also in der richtigen Laune für ihr Werk. Als erstes, erklärte Irrwitzer, müssen wir jetzt die geeigneten Gefäße für den satanarchäolügen genialko-höllischen Wunschpunsch herstellen.
Herstellen? Fragte Tyrannia. Hast du denn nicht mal eine Punschterrine in deinem Junggesellenhaushalt?
Liebes Tantchen, sagte Irrwitzer herablassend, du hast wirklich keine Ahnung von alkohöllischen Getränken. Keine Punschterrine der Welt. Selbst wenn sie aus einem einzigen Diamanten geschliffen wäre, könnte der Prozedur standhalten, die dazu erforderlich ist. Sie würde zerspringen und da schmelzen oder einfach verdampfen.
Was machen wir denn da?
Der Zauberer lächelte gönnerhaft. Schon mal was von kaltem Feuer gehört? Tyrannia schüttelte den Kopf.
Na, dann pass mal auf, sagte Irrwitzer. Da kannst du was lernen, Titi.
Er ging zu einem Regal und holte eine Art überdimensionale Spraydose heraus. Damit trat er zum Kamin, in dem das Feuer in diesem Augenblick hoch aufloderte. Während er nun etwas Unsichtbares in die Flammen zwischenließ, sprach er: Flammen, Glut und Liftgebilde, regsam in der Zeit allein, eure heiße, zuckend wilde Tanzbewegung ist nur Schein. Kleid der Salamandergilde durch der Grenzenzeit Gewalt, Flammen, Glut und Luftgebilde, werdet hart. Und werdet kalt. Im gleichen Augenblick hörte das Feuer auf zu flackern. Es blieb stehen, völlig bewegungslos und sah nun aus wie eine sonderbare große Pflanze mit vielen grün leuchtenden, gezackten Blättern. Irrwitzer griff mit bloßen Händen hinein und pflückte ein Blatt nach dem anderen ab, bis er den ganzen Arm voll hatte. Kaum war er damit fertig, flackerte ein neues Feuer im Kamin auf und tanzte wie zuvor. Der Zauberer ging zum Tisch in der Mitte des Labors und setzte dort die starren, glasig grünen Blätter zusammen wie Teile eines Puzzlespiels. Wo die gezackten Ränder genau zusammenpassten, verschmolzen sie im Nu zu einem einzigen Stück. In jedem Feuer bilden die verschiedenartigen Flammenformen, wenn sie zusammengefügt würden, immer ein Ganzes. Nur ändern sich diese Formen eben ständig, und zwar so schnell, dass man es mit dem normalen Auge nicht beobachten kann. Sehr rasch entstand unter Irrwitzers kundigen Händen eine flache Schale. Dann setzte er Seitenwände an, bis schließlich ein rundes, großes Goldfischglas von etwa einem Meter Höhe und demselben Durchmesser entstanden war. Es glühte in grünlichem Licht und sah irgendwie unwirklich aus.
So, sagte der Zauberer und wischte sich die Finger an seinem Schlafrock ab, das hätten wir. Sieht gut aus, findest du nicht?
Und du meinst, das hält? Fragte die Hexe.
100%ig? Worauf du dich verlassen kannst, antwortete er.
Belzebub Irrwitzer, sagte Tyrannia mit einer Mischung aus Neid und Respekt, wie hast du das gemacht?
Solche wissenschaftlichen Prozesse wirst du wohl kaum verstehen, Tantchen, erwiderte er. Wärme und Bewegung gibt es nur in der positiv verlaufenden Zeit. Wenn man negative Augenblicke, sogenannte Antizeitpartikel, darüber stäubt, dann heben sie sich gegenseitig auf, und das Feuer wird starr und kalt, wie du gesehen hast.
Kann man es anfassen?
Selbstverständlich. Die Hexe strich vorsichtig mit der Hand über die Oberfläche des Riesenglases. Dann fragte sie:
Könntest du mir das beibringen, Bubi?
Irrwitzer schüttelte den Kopf. Betriebsgeheimnis.